Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der als Wirtschaftsjurist, der als ehemaliger Chef der Monopolkommission unfassbar viel von Wirtschaft versteht, Professor Daniel Zimmer. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim. Vielen Dank für die Einladung.
Fangen wir mit der Abstimmung gestern im Unterhaus in London an. Ist Großbritannien gerade dabei, sich politisch, wirtschaftlich, vielleicht sogar sozial selbst zu erlegen?
Das ist, wie viele Fragen, die die Zukunft betreffen, nicht ganz leicht zu beantworten. Im Moment sieht es natürlich nach einer sehr komplizierten Situation nicht nur für Großbritannien aus, wie das aus einer Sicht von in 20 Jahren beurteilt werden wird, das kann wahrscheinlich keiner von uns vorhersagen.
Wobei das eine zeitliche Perspektive ist, die Theresa May erstmal nicht interessiert, die muss über die nächsten Tage kommen. Also heute Misstrauensantrag wieder im Parlament gegen sie. Was passiert, wenn sie die Mehrheit nicht kriegt? Rücktritt?
Es ist mit allem zu rechnen und ich habe nicht die Fähigkeit, die Zukunft vorauszusagen. Aber das Ganze hat natürlich Folgen, nicht nur für Politiker und die große Politik, sondern auch für unendlich viele Individuen, für Arbeitnehmer, für Unternehmen. Und das sind, glaube ich, die Fragen, die mindestens so brennend sind im Moment, wie die, die Sie gerade ansprechen.
Gut, heute hat sie angekündigt, sie hätte einen Plan B. Wir wissen beide nicht, was drinsteht. Wir werden es möglicherweise im Laufe des Tages erfahren. Was die Auswirkungen auf die Wirtschaft angeht, wenn wir mal erst nach Deutschland gucken, wie schätzen Sie das ein?
Also es gibt ja sehr, sehr umfangreiche Lieferbeziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien. Und die werden empfindlich getroffen, wenn die Regelungen, die bisher galten, in Zukunft wegfallen. Und die Abstimmung in Großbritannien, die gestrige Abstimmung über den von Frau May ausgehandelten Deal kam ja nicht völlig überraschend. Das Ergebnis ist über einige Tage vorhergesagt worden. Aber natürlich reichen ein paar Tage nicht und auch ein paar Monate nicht, um sich auf sowas einzustellen.
Werden die großen Konzerne mit dieser ganzen Geschichte besser klarkommen als kleine oder mittelständische Firmen?
Ich könnte mir das gut vorstellen, weil die großen Konzerne, weil im Grunde alle seit langem Anlass hatten, sich auch auf dieses Szenario ungeregelter Brexit vorzubereiten. Aber die Großen haben im Zweifel doch die größeren Ressourcen. Und ich kann mir also vorstellen, dass umgekehrt kleine und mittelständische Unternehmen, weil sie sich nicht in gleichem Maße darauf vorbereitet haben, die größeren Probleme haben werden.
Halten Sie es für möglich, dass Europa, wenn es zu diesem harten Brexit kommt, in eine, wie manche befürchten, heftige Rezession fallen wird?
Das mag passieren. Also ein solcher harter Brexit wird Folgen haben, wird Folgen auch für die Lieferbeziehungen haben. Wir alle wissen, dass Handel, freier Handel wohlstandsfördernd ist. Also wenn Handelsbeziehungen wegfallen oder teurer werden, dann wird das im Zweifel auf beiden Seiten und auf allen Seiten auch zu Wohlfahrtseinbußen führen. Aber Konjunktur ist von so vielen Faktoren abhängig und einzelne Faktoren als ursächlich dabei zu identifizieren, ist auch im Nachhinein schwierig. Ich habe also, ich bin zurückhaltend damit, zu starke Voraussagen zu treffen.
Professor Daniel Zimmer, unser Gast, war Vorsitzender der Monopolkommission, bis er im März des Jahres 2016 zurückgetreten ist. Herr Zimmer, die Auseinandersetzung damals war die, Sie waren gegen die Fusion, Edeka Tengelmann, Minister Gabriel war dafür und der Minister hat sich durchgesetzt. So war es damals.
So war es damals. Die Monopolkommission hatte ihm einstimmig eine andere Entscheidung nahegelegt und der Minister hat seine eigene Entscheidung getroffen und daraufhin habe ich gesagt, dass ich das Amt niederlege.
Sie haben gesagt, die Fusion Tengelmann-Edeka ist falsch.
Das hat die ganze Monopolkommission damals gesagt und kurz zum Hintergrund, das Kartellamt hatte festgestellt, dass diese Fusion schlecht für die Verbraucher wäre und schlecht für Lieferanten wäre, etwa lokale Versorger, etwa Landwirte, die auf den Bezug durch große Handelsunternehmen angewiesen sind. Der Minister hat gleichwohl entschieden, dass die Fusion aus Gemeinwohlgründen zu rechtfertigen sei.
Gemeinwohl heißt Arbeitsplätze.
Und hat das auf den Schutz von Arbeitsplätzen gestützt. Und wir haben die Dinge anders bewertet. Wir haben gesagt, nicht der einzelne Arbeitsplatz, der durch eine Garantie von Edeka jetzt abgedeckt wird und gesichert wird, ist entscheidend, sondern ob die Beschäftigung im Ganzen gesichert wird und im Ganzen zunimmt. Und unsere Prognose war, die Beschäftigung wird durch die oder aufgrund der Fusion eher abnehmen.
Wie hat Gabriel damals auf Ihren Rücktritt reagiert?
Wir haben uns nicht mehr gesehen seither und deshalb kann ich das aus eigener Anschauung gar nicht sagen.
Wie ist es weitergegangen mit dieser Fusion? Wie sieht das heute aus?
Ja, also es hat dann noch Gerichtsverfahren gegeben, es hat Einigungen gegeben. Im Ergebnis hat der Veräußerer einige Filialen dann noch an andere Unternehmen abgegeben.
Veräußerer heißt?
Veräußerer war die Familie Haupt, also Tengelmann, kann man sagen. Und deshalb ist das Ergebnis etwas anders gewesen als nach dem Ursprungsantrag und auch nach der Ministerentscheidung. Aber im Grunde ist es zu der Fusion gekommen.
Wie oft gibt es eigentlich Ministerentscheidungen gegen den Rat der jeweiligen Experten?
Gibt es durchaus. E.ON Ruhrgas im Jahr 2002 war ein derartiger Fall. Ganz weit in der Vergangenheit, aber gerade hier in Baden-Württemberg mögen sich manche erinnern, Daimler MBB im Jahre 89 war auch so ein Fall, wo der Minister anders entschieden hat, als jedenfalls der Vorsitzende der Monopolkommission damals es befürwortet hat. Von daher ab und zu werden die Ratschläge dann nicht befolgt.
Wobei die Entscheidungsbefugnis aus Ihrer Sicht trotzdem richtig ist, weil die Politik dafür da ist und dafür auch gewählt worden ist, bestimmte Entscheidungen dann auch durchzusetzen?
Ja. Genauso sehe ich es. Ich sage, dass ich diese Entscheidung, Edeka Kaisers-Tengelmann, des Ministers für falsch hielt, dass aber das System, dass nicht das Bundeskartellamt sozusagen einen großen Brei, sage ich jetzt mal, rührt, in den es einerseits Wettbewerbswirkungen und andererseits politische Wirkungen einrührt, sondern dass das Kartellamt alleine nach Wettbewerbsgesichtspunkten entscheidet und dann der Minister oder die Ministerin unter politischen Gesichtspunkten das overrulen kann. Das halte ich aus Transparenzgesichtspunkten für das richtige System.
Warum braucht Deutschland, Herr Zimmer, eine Monopolkommission?
Aufgabe der Monopolkommission ist es, die Wettbewerbsentwicklung zu analysieren und der Politik Empfehlungen zu geben, zum Beispiel dazu, ob das Kartellgesetz geändert werden sollte oder dazu, ob eine Fusion wie Kaisers-Tengelmann, Edeka, ausnahmsweise eine Ministererlaubnis bekommen sollte.
Darüber haben wir gesprochen, auch darüber, dass genau diese Geschichte zu Ihrem Rücktritt damals geführt hat. Wie setzt sich diese Monopolkommission zusammen? Wer ist da drin?
Ja, die hat 5 Mitglieder, wobei es eine gewisse Tradition hat, dass 2 davon Hochschullehrer sind. Ein Ökonom,
wie Sie?
Wie ich, ein Ökonom oder Ökonomin, ein Jurist oder eine Juristin. Und dann sind 3 Vertreter der Wirtschaftspraxis dabei, das heißt Manager, Leute mit praktischer Erfahrung.
Ist diese Monopolkommission sich dann im Wesentlichen einig, wenn es um die Beurteilung bestimmter Sachverhalte geht?
Meistens ja, weil die Monopolkommission die Dinge meistens aus einer fachlichen Perspektive beurteilt und da gibt es natürlich auch Diskussionen, aber häufig spricht das Fachliche dann doch dafür, in die eine oder andere Richtung zu entscheiden. So dass bei uns eigentlich politische Gesichtspunkte, die mehr Streitstoff bergen können, eher eine geringe Rolle gespielt haben.
Beratende Funktion bedeutet Frage, Entscheidungskompetenz haben Sie nicht?
Nein, es ist eine beratende Funktion, die sich meistens auch auf eher abstrakte Dinge bezieht, wie etwa die Frage, ob es neue Regelungen zur Fusionskontrolle braucht in der Digitalwirtschaft, solche Dinge. In konkreten Fällen wird die Monopolkommission nur in dem bereits angesprochenen Zusammenhang der sogenannten Ministererlaubnis tätig.
Wenn Sie die Ministererlaubnis ansprechen, Ihre Erfahrung mit Spitzenpolitikern sieht wie aus im Rückblick?
Oh, das ist jetzt eine sehr weit gestellte Frage. Ich habe den Eindruck, dass Politiker in erster Linie fragen, was nutzt mir? Und
mir und der jeweiligen Partei.
Mir und der jeweiligen Partei. Also was fördert meine Chancen beispielsweise auf eine Wiederwahl? Und solche Gesichtspunkte spielen dann eben auch eine entscheidende Rolle.
Ist aber keine schöne Bestandsaufnahme.
Das weiß ich nicht. Vielleicht sehen Politiker darin auch ihre Aufgabe, das zu transportieren, was von vielen Menschen geteilt wird.
Aber im Sinne einer weitblickenden Politik kann es doch auch sinnvoll sein, erstmal ein persönliches Risiko einzugehen. Beispiel Agenda 2010 und Gerhard Schröder damals.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich denke auch, dass wir heute noch wirtschaftlich profitieren von den damaligen Reformen. Insofern gebe ich Ihnen recht. Die kurzfristige und die langfristige Perspektive sind auseinanderzuhalten. Und fürs Land ist es im Zweifel besser, die langfristige einzunehmen.
Ja, gleichwohl hat Schröder damit seinen Job verloren.
Ja, jedenfalls hat die SPD enorm Federn gelassen, bis heute.
Monopole in Deutschland, Monopole auch weltweit. Und an erster Stelle genannt die Deutsche Bahn. Zu 100%?
Also zu 100% in Staatsbesitz, nicht zu 100% im Besitz sozusagen von Marktanteilen. Insofern das Wort Monopol suggeriert ja oder impliziert, dass es überhaupt nur einen Anbieter gibt. Und bei der Bahn muss man differenzieren zwischen Personenfernverkehr, Personennahverkehr und Güterverkehr. Und beim Güterverkehr gibt es durchaus Konkurrenzunternehmen. Beim Personennahverkehr, wo Ausschreibungen stattfinden und dann örtliche Monopole sozusagen existieren, da gibt es auch andere. Im Personenfernverkehr ist die Bahn auf der Schiene praktisch Monopolist.
Wenn man sich da die Bewertung anguckt, kann man sagen, je mehr und je größer ein Monopol ist, desto schlechter der Service?
Das ist mir als Aussage zu pauschal, aber bei der Bahn scheint es zu stimmen. Da ist jedenfalls eine These, die ich durchaus für naheliegend halte, dass ein Unternehmen, das eben auf bestimmten Strecken nicht in Wettbewerb steht, sich auch weniger anstrengen muss als andere.
Wie monopolistisch ist die Deutsche Post?
Weniger. Auch dort muss man zwischen verschiedenen Märkten und verschiedenen Produkten unterscheiden. Etwa im Pakettransport hat die Post durchaus nennenswerte Konkurrenz. Beim Standardbrief ist die Post weiterhin marktbeherrschend.
Wenn wir in die große weite Welt gucken, ist Google ein globaler Monopolist?
Auch nicht im strengen Sinne des Wortes. Monopol heißt ja, es gibt nur einen Anbieter und es gibt neben Google noch andere Suchmaschinen. Aber jedenfalls in Europa vereinigt Google mehr als 90% der Suchanfragen auf sich und ist deshalb fast Monopolist.
Mit ganz großen Machtpotenzialen auch?
Ja, ich meine, zum einen ist es bei Google so, dass dieses Unternehmen, Alphabet heißt ja der Mutterkonzern, auf ganz unterschiedlichen Märkten aktiv ist. Nicht nur als Suchmaschine, sondern auch als Softwarehersteller, Stichwort Android-Software, die auf den Samsung-Telefonen beispielsweise läuft. Dann hat Google noch andere Aktivitäten entfaltet, etwa war es einmal aktiv als soziales Netzwerk, es hat einen eigenen E-Mail-Service. Also so gesehen greift Google, und damit nähern wir uns vielleicht einem anderen interessanten Thema, viele, viele personenbezogene Daten ab, aus denen zusammen man dann interessante Dinge machen kann.
Ein Spezialthema, über das wir noch ein bisschen ausführlicher reden werden, ist Facebook ähnlich breit aufgestellt wie Google?
Also Facebook versucht auch, sich zu diversifizieren, und ein Zukauf, der vor ein paar Jahren stattgefunden hat, ist ja WhatsApp. Beide sind zusammengegangen. Das ist eine Fusion oder eine Übernahme, die sehr einfach durchgewunken worden ist von den Kartellhütern. Ich sehe das durchaus kritisch. Ich hätte da, glaube ich, näher hingeguckt.
Wenn wir 30 Jahre zurückgehen. Wir erinnern uns an die Volkszählung und unsere Bedenken und unsere Sorgen damals, in eine Art Überwachungsstaat zu geraten, angesichts dessen, was heute mit unseren Daten passiert. Es ist fast komisch, wenn man sich da zurückerinnert. Mhm. Oder wie sehen Sie es?
Geht mir ganz genauso. Vor einigen Jahren haben wir die Möglichkeiten, die das Internet bietet, als riesige Freiheitserweiterung wahrgenommen. Wir konnten virtuell ganz schnell um die ganze Welt reisen, uns Informationen von überall beschaffen, mit Menschen überall kommunizieren, aber dass wir eine riesige Datenspur hinterlassen und damit mehr und mehr auch für private Unternehmen zu gläsernen Bürgern werden. Dieses Bewusstsein hat erst in den letzten Jahren so richtig zugenommen.
Sind wir mit unserer Internet-Mitteilungswut da nicht selbst schuld dran?
Natürlich. Die Menschen geben ungeheuer viel von sich preis. Manche Wissenschaftler sprechen von einem Privacy-Paradox. Damit ist gemeint, dass bei Umfragen beispielsweise zwar sehr viele Menschen betonen, wie wichtig ihnen Privatheit ist und der Schutz ihrer Bürgerrechte, dass sie aber nur zu bereitwillig die Häkchen machen, wenn es etwa bei der Inanspruchnahme eines Service darum geht, zur Sammlung und Verwertung der eigenen Daten zuzustimmen.
Wo machen Sie persönlich kein Häkchen?
Ich bin zum Beispiel nicht bei Facebook.
Warum nicht?
Also ich glaube, man kann auch sehr komfortabel ohne leben. Und wir haben ja in den letzten Tagen eine Diskussion darüber erlebt, ob man als Politiker unbedingt bei Twitter sein muss. Ein prominenter Politiker, Robert Habeck, hat sich gerade von Twitter zurückgezogen. Also ich glaube, manche stellen fest, dass das Ganze nicht nur Vorteile hat, also diese sozialen Medien, sondern durchaus auch, ich sag mal, ihre Kosten für den Einzelnen mit sich bringen.
Hätten Sie es für möglich gehalten, dass ein 20-Jähriger in seinem Kinderzimmer die Daten von 1000 Promis hackt und sie ins Netz stellt?
Naja, das zeigt, wie fragil das System ist und das wundert mich nicht.
Warum wundert Sie das nicht?
Ja, weil das Internet Computer vernetzt und damit auch Möglichkeiten eröffnet, vom einen Computer auf den anderen zuzugreifen. Und dass die allertalentiertesten und hellsten der jungen Autodidakten dann auch in der Lage sind, sich durchzuhacken zu einem interessanten Ziel, wundert mich nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass auch an den Fachhochschulen und Universitäten im Fach Informatik nicht nur Ausbildung in Datensicherheit erfolgt, sondern Sie müssen ja zunächst mal, wenn Sie den Leuten Datensicherheit beibringen, ihnen auch erklären, wogegen geschützt werden soll.
Unabhängig von unserer eigenen Sorglosigkeit, müsste der Staat auch mehr tun in Sachen Datensicherheit?
Ich denke schon, dass der Staat hier gefragt ist, dass das ein ganz wichtiges Thema für den Staat ist, aber das ist leicht gesagt und in der Praxis schwierig umgesetzt.
Wie wird sich das entwickeln? Was denken Sie?
Schwer vorherzusagen. Wir versuchen ja, die Internetgiganten so ein Stück weit in den Griff zu bekommen. Es gibt jetzt endlich die Datenschutzgrundverordnung. Damit werden zum Beispiel höhere Strafen jetzt möglich gegenüber Unternehmen, die Datenschutzregeln nicht beachten. Allerdings gibt es natürlich da auch Durchsetzungsschwierigkeiten. Man erfährt nicht von allem.
Sie haben einen Lehrstuhl in Bonn für
Wirtschaftsrecht.
Wirtschaftsrecht. Bedeutet, Sie sind in einem ganz normalen Vorlesungs- und Seminarbetrieb drin?
Genau.
Haben aktuell wie viele Doktoranden?
Ungefähr 10.
Ist es viel oder wenig?
Wir hatten mal einen Kollegen, der, als er starb, 130 hinterließ, was
da war die Aufteilung dann schwierig.
Eine ganze Fakultät vor Schwierigkeiten stellte. Aber 10 ist schon vielleicht an der Untergrenze. Aha. Ich denke, um sie gut zu betreuen, sollten es nicht sehr viel mehr sein.
Nach diesen ganzen Plagiatsgeschichten Gutenberg-Schawan, gucken Sie da heute genauer hin?
Wir versuchen natürlich, solchen Dingen auf die Spur zu kommen. Und Sie können Internetabgleiche machen. Sie können aber nicht das eingereichte Buch oder die eingereichte Schrift mit allem, was irgendwo gedruckt ist und in Regalen steht, abgleichen.
Sie sind ein Experte in Sachen Monopol. Nun gibt es ja dieses schöne Ideal des freien Marktes und des freien Wettbewerbs. Wie viel hat das eigentlich mit der Realität zu tun?
Nun, die Realität ist ja meistens irgendwo grau im Verhältnis zu dem Weiß auf der einen Seite. Das wäre vielleicht der Wettbewerb. Und dem Schwarz, was vielleicht das Monopol dann wäre.
Die Absprachen?
Also ja, auch. Also die Gottlob haben wir in vielen Branchen einen wirksamen Wettbewerb. Aber es gibt auch Branchen, wo wir relativ wenige Anbieter haben. So gesehen ist das Leben vielgestaltig.
Ist es ein großer Unterschied, ob man sich kleine und mittlere Betriebe anguckt? Da funktioniert jetzt laienhaft gesagt, Wettbewerb möglicherweise viel besser als bei den großen global agierenden Konzernen?
Ja, das würde ich so pauschal nicht sagen. Auch die großen global agierenden Konzerne stehen mitunter in einem wirksamen Wettbewerb. Und selbst Unternehmen, die, ich sage jetzt mal, 90% Marktanteil haben, von denen wir vermuten würden, die können sich eigentlich erlauben, was sie wollen, stehen möglicherweise jedenfalls unter dem Druck potenziellen Wettbewerbs. Denn wenn davon auszugehen ist, dass da draußen um die Ecke jemand steht, der eine pfiffige Idee hat und der ihnen ihren großen Marktanteil streitig machen könnte, haben die vielleicht auch noch Anlass, sich besonders anzustrengen.
Gibt es die eine erfolgreiche Strategie, um die Hüter des freien Wettbewerbs auszutricksen?
Nein, die eine Strategie gibt es nicht.
Gibt es gängige Strategien, die immer wieder angewandt werden?
Naja, also ein Grundproblem, dessen wegen das Gebiet, das ich lehre, Kartellrecht heißt, sind Kartelle. Und davon gibt es tatsächlich in sehr vielen Branchen welche. Das deckt das Bundeskartellamt auf und das deckt auch die Europäische Kommission auf. Und solche Kartelle werden mit empfindlichen Bußen belegt. Allerdings sind wir bei der Monopolkommission zu dem Schluss gekommen, dass auch diese Bußen vielleicht nicht ausreichen, um genügend Abschreckungswirkung zu entfalten.
Monopole, Kartelle und Absprachen. Wir reden drüber mit Professor Daniel Zimmer. 2017 hat es eine Selbstanzeige von VW gegeben, Hintergrund Absprachen in großem Stil. Warum hat VW das damals gemacht und was ist daraus geworden?
Sie meinen jetzt Absprachen betreffend Abgassysteme, auch betreffend bestimmte, bei manchen Herstellern hieß das Bluetech-Systeme, Kartellabsprachen.
Plus die Absprachen, was die Preise angeht, der Zulieferindustrie.
Mhm. Ja, also es hat viele Absprachen gegeben und dass Nachfrager, also etwa Automobilhersteller im Verhältnis zu Zulieferern, die Preise absprechen, gerne absprechen, zu denen sie einkaufen. Das hat natürlich den Hintergrund, dass man dann günstiger einkaufen kann, wenn man die Einkaufsmacht bündelt.
Klar.
Und dann macht man höhere Gewinne.
Sind aber Absprachen, die nicht erlaubt sind.
Ja.
Wie werden die sanktioniert?
Die werden im Prinzip so sanktioniert, dass, wenn es rauskommt, das Bundeskartellamt, beziehungsweise wenn es um ganz große Fälle geht, mit grenzüberschreitender Wirkung, die Europäische Kommission Bußgelder verhängt, die sich der Höhe nach einerseits an dem Wert, um den es geht, orientieren und andererseits einfach gesprochen an den Konzern umsetzen.
Okay, aber persönlich haftbar gemacht wird niemand? Also wenn ein Automobilchef beispielsweise das große Rad gedreht hat in dieser Dieselaffäre und die Kunden und die Verbraucher großflächig betrogen hat?
Also das Kartellrecht sieht nur in einem relativ begrenzten Maße eine persönliche Verantwortung vor. In Deutschland ist die Praxis die, dass das Unternehmen bebußt wird und manchmal wird auch ein Manager bebußt, aber diese Bußen halten sich dann in einer Größenordnung, die, das sage ich jetzt, den Betroffenen oft nicht besonders wehtut.
Die Automobilindustrie, ist das die Industrie, in der es die meisten nicht zulässigen Absprachen gibt?
Wir haben, glaube ich, eine große Dunkelziffer bei den Kartellen und deshalb kann ich Ihnen gar nicht sagen, welche Industrie besonders betroffen ist. Was frappiert ist, dass sich Absprachen nun nicht nur bei Nachfragern, sondern insbesondere auch bei Anbietern, also auf Verkaufsmärkten, durch alle möglichen Branchen ziehen. Wir haben da Fälle gehabt, die Würstchen betrafen, Parfümerie, Schokolade, Eisenbahnschienen, Aufzüge, also alles.
Okay.
Ja, also das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir an vielen Fronten als Verbraucher mehr bezahlen als nötig.
Also das gilt dann für die Lebensmittelindustrie beispielsweise, wenn Sie die Würstchen ansprechen, gilt das auch für die chemische Industrie oder für die Energieversorger beispielsweise?
Also bei den Energieversorgern dürfte die Situation noch ein bisschen anders sein. Da haben wir ja seit den 90er Jahren einen Wettbewerb. Das heißt, wir haben zwar einen örtlichen Grundversorger, durch dessen Netz einfach gesprochen wir mit Energie beliefert werden, aber wir können unseren Strom auch am anderen Ende der Republik kaufen. Also da sind mehrere Anbieter im Wettbewerb und nach meinem Eindruck hat dieses neuere System mit dem Wettbewerb der Anbieter dazu geführt, dass wir insgesamt günstiger mit Energie versorgt werden.
Was ist mit der chemischen Industrie?
Kann ich Ihnen so aus dem Stand gar nicht viel sagen.
Professor Daniel Zimmer, unser Gast, bis zum März des Jahres 2016 der Vorsitzende der Monopolkommission. Ihr Vorgänger im Amt, wenn man es denn so formulieren kann, Justus Haukapp, den hatten wir vor vielen Jahren in dieser Sendung. Der hat erstens gesagt, er sei Mitglied der FDP und zweitens ein Fan von St. Pauli. Wie ist es bei Ihnen?
Es wird Sie jetzt vielleicht erstaunen, ich bin auch Mitglied der FDP,
aha,
aber kein Fan von St. Pauli.
Sondern?
Kein großer Fußballfan, muss ich gestehen.
Okay, aber das mit der FDP ist sozusagen aus der Notwendigkeit heraus, weil man die FDP für die Partei hält, die die Marktwirtschaft in Deutschland am besten vertritt?
Also ich bin in die Monopolkommission berufen worden zu einer Zeit, zu der das Wirtschaftsministerium in CSU-Hand war. Und im Ministerium wusste, glaube ich, keiner von meiner Mitgliedschaft.
Aha.
Aber
ich glaube, wer war damals der Minister, wenn ich fragen darf?
Das war der, Müllermeister aus Franken.
Herr Gloß.
Herr Gloß.
Jetzt.
Okay, richtig, ja.
Gut.
Ich habe auch einen Moment gebraucht.
Wobei Wirtschaftsminister wurden über einen langen Zeitraum immer von der FDP gestellt.
Das ist richtig, ja, ja.
Hausmann, klar. Möllermann beispielsweise.
Ja. Mhm.
Okay.
Lambsdorff.
Graf Lambsdorff.
Ja.
War Lambsdorff der letzte Wirtschaftsminister, der sozusagen dieses Marktwirtschaftliche mit großer Konsequenz und Entschiedenheit durchgesetzt hat?
Jedenfalls ist Lambsdorff in Erinnerung als jemand, der sich auch mal gegen Widerstände durchgesetzt hat, wenn es darum ging, Marktwirtschaft und Wettbewerb zur Durchsetzung zu verhelfen.
Sie sind, Daniel Zimmer, zum einen Hochschullehrer mit der Professur in Bonn. Sie sind zum anderen auch jemand, der an einem Roman arbeitet über, ja, wie soll man es formulieren, über die Täuschung oder über das Täuschen. Wie weit sind Sie?
Ich hoffe, dass das in diesem Jahr zum Abschluss gelangt, sodass ich dann langsam an die Veröffentlichung denken kann.
Ihre Hauptfigur ist ein Professor, also Sie selbst?
Nein, aber vielleicht das alter Ego oder eine dunkle Seite, die man auch in sich trägt. Also natürlich schreibt man wahrscheinlich auch über eine Facette von sich selbst.
Ansonsten, was das Täuschen angeht, nehmen Sie da Beispiele aus Ihrem beruflichen Leben, wie, keine Ahnung, große Wirtschaftskonzerne täuschen und tricksen oder was verarbeiten und verwursteln Sie da?
Alles Mögliche, persönliche Erfahrungen, was ich so lese, was ich so sehe. Und für mich ist die Täuschung ein sehr interessantes Phänomen, weil sie einerseits verpönt ist und in manchen Zusammenhängen mit Strafe bedroht ist, wenn wir an Betrug denken, und andererseits so alltäglich ist. Ja, wer sagt schon immer die Wahrheit?
Niemand.
Niemand. Und so gesehen ist es ein sehr interessantes Phänomen, mit dem ich mich ein bisschen eingehender auseinandersetze.
Und mit dieser fast philosophischen Erkenntnis beschließen wir die heutige Sendung. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Eins gehört.